Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Polizisten? Das waren vor 30 Jahren noch richtig harte Hunde. Kein Verbrechen konnte so grausam sein, dass sie je mit einer Wimper gezuckt hätten. Mehr Roboter als Mensch. Gefühle zeigen? Das ist was für die Schwachen. Das war sehr lange das Bild oder eher Vorurteil. Gefühle hatten die Polizisten. Ich verwende gezielt nur den männlichen Begriff, weil Frauen in Rheinland-Pfalz erst Ende der 80er Jahre eine Ausbildung zur Polizistin machen konnten. Gefühle hatten die Polizisten natürlich auch in der Vergangenheit. Diese wurden allerdings versteckt hinter dem Feierabendbier durch Schlaf und Beruhigungsmittel. Zum Glück gab es einen Wandel in der Polizei und sich menschlich zu zeigen, wird nicht mehr als Schwäche ausgelegt. Daher werden auch Gesprächsangebote genutzt, um über Erlebtes zu sprechen. Ein offenes Ohr hat zum Beispiel auch Hubertus Kesselheim. Er ist seit 25 Jahren Polizeiseelsorger und begleitet Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, deren Angehörigen, aber auch Angestellte der Polizei. Zusätzlich unterrichtet er polizeiliche Berufsethik an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Flughafen Hahn und an der Fachhochschule des Saarlandes. Und er führt Fortbildungen durch. Abgestellt wird er für diesen Dienst vom Bistum Trier, das ihn auch bezahlt. Er schätzt, dass er somit Ansprechperson für 15.000 bis 20.000 Menschen ist. Gut, dass er auch noch einen evangelischen Kollegen und eine katholische Kollegin hat. Die meisten jungen Leute fangen so mit 19, 20 Jahren ihre Ausbildung an. In der Regel hat man bis dahin mit Tod, Leid, wenn es gut läuft, wenig zu tun gehabt. Und dann denkt man, ja, ich werde Polizistin, gehe so schön auf den Hahn und mache das alles so. Und dann kommt irgendwann Tag X und man hat seine erste Leiche oder Menschen in einem emotionalen Ausnahmezustand. Wie geht man damit um? Wird man da in der Schule drauf vorbereitet oder kann man sich dann direkt schon bei Ihnen melden?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Zunächst mal in der Ausbildung bereiten wir bereits darauf vor. Ich habe einen Seminartag mit den Studierenden zum Thema Tod, wo ich das Thema Grenzsituationen aus philosophischer Sicht tatsächlich mal angehe. Ich versuche, die jungen Leute dazu anzustoßen, den Tod als einen natürlichen Teil des menschlichen Lebens anzuerkennen und zu akzeptieren, und zwar mit all seinen Gesichtern, die er uns entgegenwirft. Und das ist im Polizeiberuf sehr vielfältig. Das ist natürlich in so einem Seminartag nur ein Anstoß, den ich aber sehr intensiv mit denen mache. Ich bekomme ganz oft Rückmeldungen von den jungen Leuten, wenn sie dann im Dienst sind und haben ein Erlebnis, wo ich dann auch schon mal eine Mail kriege, Herr Kesselheim, wie gut, dass wir das damals gemacht haben, jetzt habe ich es verstanden. Das ist wirklich ganz interessant, dass solche Rückmeldungen tatsächlich zwischendurch kommen. Dann haben wir natürlich auch Fälle. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen solchen Fall, wo ein junger Kollege, muss das jetzt ganz anonymisieren, ein junger Kollege tatsächlich vor einer Leiche stand, die aus 30 Metern Höhe gefallen ist. Und es war seine erste Leiche, die er gesehen hat. Und der wirklich dann auch weinend vor mir sitzt und mit diesem Anblick, in diesem Augenblick, wie er es selbst formuliert hat, von seinen Emotionen überwältigt ist. Und ich habe ihm dann einfach nur, und das ist die Begleitung, die wir dann machen, was Krisenemotionen auch bedeutet, hey, das ist völlig normal. Das darfst du sein in diesem Moment. Im Einsatz hast du funktioniert. Ein Polizeibeamter, und das ist wichtig, muss wissen, er muss im Einsatz selbst seine Gefühle unter Kontrolle halten können. Er muss eine Stressresilienz haben in solchen Dingen. Er darf aber nach dem Einsatz, wenn er dann raus ist, wenn er auf der Dienststelle ist, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr dabei ist, dann darf er loslassen. Und dann darf er auch seinen Gefühlen Raum geben. Und das hat der Kollege getan und das fand ich sehr schön. Haben dann auch ein Einzelgespräch nachher geführt. Und als ich dann zwei Tage später mit ihm telefoniert habe, Herr Kesselheim, es ist wieder gut. Ich konnte es abbauen und es hat mir sehr geholfen, dass wir gesprochen haben. Das sage ich jetzt nicht als Selbstlob für mich, sondern einfach, weil es eben so ist, weil wir das dann machen. Anderen Kollegen hätte das genauso gemacht. Und dann merken wir, ja, es ist wichtig, dass Sie nach so einem Ereignis einen Ansprechpartner haben, der Ihnen einfach zeigt, wir nennen das Psychoedukation, jo, das ist jetzt ganz normal. Es ist auch normal, dass du vielleicht heute Abend schlecht schläfst, dass du Flashbacks hast, dass da nochmal eine Intrusion kommt, dass du das Bild nochmal vor dir siehst. Ja, ist völlig normal. Nimm es wahr, nimm es an und kämpf nicht dagegen. Und wenn du das Bedürfnis hast, ruf an. Ich biete nach solchen Ereignissen den Kollegen immer an, ihr könnt mich 24 Stunden erreichen. Ihr könnt mich auch nachts anrufen. Wenn wirklich das Kopfkino so massiv wird, dass gar nichts mehr geht, dann ruf an. No? Dann schwätzen wir ein halbes Stündchen, dann schlafe ich weiter und du auch und dann ist es gut.
Ist es wichtig, dass ich sie dann habe und nicht mein Partner, Partnerin, Familie? Weil es gibt ja auch Sachen, über die darf ich als Polizistin ja auch nicht mit meinem Partner reden.
Ich habe gerade in dem gleichen Einsatz, wo ich jetzt gerade von erzählt habe, hatte ich auch eine junge Polizeibeamtin. Mit der habe ich mehrere Nachgespräche geführt. Auch deshalb, weil sie mir geschildert hat, dass sie zum Beispiel, sie wohnt noch bei ihrer Mutter, dass sie ihrer Mutter niemals davon erzählen könnte, was sie in dem Einsatz erlebt hat, weil die völlig überreagieren würde und weil die sowieso mit dem Beruf nicht einverstanden ist. Und das ist dann ganz wichtig, dass diese Leute dann wirklich jemand anderen haben, bei dem sie ihre Gefühle loswerden können und auch einfach reden können und ihre Belastung auch darstellen können. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen so. Man kann viele Dinge, die im Polizeialltag passieren, dem Partner nicht einfach vor den Latz knallen. Man kann dem Partner sagen, oh, mir geht's nicht gut, ich hatte heute einen beschissenen Einsatz, das ist okay. Aber die Bilder, die man gesehen hat, die Bilder, die man erlebt hat, kann man nicht immer weitergeben. Das würde Partnerschaft wirklich über Gebühr belasten und wird dann auch riskant, glaube ich. Man nimmt andere dann wirklich mit ins Geschehen hinein. Ich erlebe das ja selber. Ich hatte eine ganze Reihe von Einsätzen in meiner Laufbahn, in der ich nur vom Zuhören plötzlich Bilder im Kopf habe, die ich selber abarbeiten muss, wo ich Sorge tragen muss dafür, dass ich meine eigene seelische Hygiene nicht vergesse und dass ich diese Bilder auch wieder loswerde. Manchmal mache ich es dann aber auch so, dass ich mir die realen Bilder dann noch anschaue auf dem Rechner der Polizei mit Kollegen gemeinsam, dass die mir die dann zeigen. Es war bei der Amokfahrt in Trier ganz wichtig für mich, dass ich mit den Kollegen mal die Ereignisse, die Videobilder, die es gab von dem Geschehen, die schrecklich waren, aber ich habe sie mir dann nochmal angeschaut, so wie sie real sind. Und dann kann man sie noch besser abbauen, als wenn man sie nur im Kopf hat und nur sich selber gemacht hat. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Gerade haben Sie von Einzelgesprächen gesprochen, wo es um einzelne Ereignisse im Polizeialltag geht. Gibt es auch Katastrophen mit mehreren Opfern, zu denen Sie dazugerufen werden?
Wir hatten schon einige Großschadenslagen, so nenne ich das mal. Die gravierendste für mich war die Amokfahrt in Trier, wo wir wirklich 4 Wochen lang intensive Gespräche geführt haben mit den Kolleginnen und Kollegen, die betroffen waren, auch mit den ermittelnden Kriminalbeamten, die nachher das Ganze aufarbeiten mussten. Und sogar mit den Schreibkräften der Kriminaldirektion haben wir Nachgespräche geführt, weil die durch die Protokolle, die sie schreiben mussten, potenziell traumatisiert wurden und Albträume entwickelt haben und ähnliche Geschichten. Das waren hochbrisante Gespräche. Was zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ich könnte tausende solche Ereignisse erzählen, was ich mir angewöhnt habe und was sehr, sehr gut angekommen ist in der Polizei. Zum Beispiel nach der Amokfahrt habe ich eine Woche danach eingeladen zu einem Innehalten in St. Maximin in Trier, diese ehemalige Kirche, die ja sehr groß ist. Das war Corona-Zeit. Wir konnten nur Einzelstühle mit 2 Meter Abstand voneinander stellen in der Kirche. Dadurch konnten wir aber 120 Stühle stellen. Und wir haben nur die Polizeibeamten eingeladen, wegen Corona. Sonst hätten wir auch die Rettungskräfte eingeladen. Nur die Polizeibeamten eingeladen und sie kamen alle. Es waren wirklich, jeder Platz war besetzt. Und wir haben ein Innehalten angeboten, Wort und Musik. Das Landespolizeiorchester steht uns dafür immer zur Verfügung. Und da kommen dann viele Rückmeldungen nachher. Herr Kesselheim, ich konnte zum ersten Mal meine Tränen laufen lassen. Herr Kesselheim, wie gut, dass wir einmal noch Rückschau gehalten haben, dass wir das nochmal durchleben durften im gesicherten Raum, dass wir die Toten ehren konnten und so weiter und so fort. Und das habe ich nach vielen Ereignissen gemacht. Zum Beispiel auch nach einem schweren Verkehrsunfall mit toten Kindern, Vater, Geisterfahrerunfall auf der A1, wo ich auch die Nachbetreuung gemacht habe oder auch mit den Angehörigen die Identifikation der Leichen. Auch da haben wir eine Woche nachher einen Gottesdienst angeboten, in der Nähe der Unfallstelle, Kirche dann angefragt, Pfarrheim angefragt. Und da kamen dann auch die Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizeikräfte. Und dann haben die nach dem Innehalten in der Kirche gute 3 Stunden zusammengesessen, haben sich ausgetauscht. Was hast du erlebt? Wie war es für dich? Und ganz intensiv und unglaubliche Dankbarkeit, dass wir sowas anbieten, dass man sich dort nochmal treffen können nach so einem hochbelastenden Ereignis. Wer schon mal ein totes Kind von der Autobahn weggetragen hat, der weiß, wovon man dann spricht. Das ist wirklich eine ganz heftige Geschichte, sowas. Das ist dann Seelsorge.
Sie sind von Haus aus Pastoralreferent. Übernehmen Sie auch, ich sag mal, ganz normale Aufgaben, die ein Seelsorger in einer Pfarrei auch übernimmt?
Dadurch, dass wir eben auch den berufsethischen Unterricht stellen an der Hochschule der Polizei und im Saarland an der Fachhochschule, wenn Sie das 25 Jahre gemacht haben, kennt Sie eigentlich jeder Polizist in Rheinland-Pfalz. Und wenn Sie jeder Polizist kennt, dann kommt auch immer wieder jemand, würden Sie unsere Hochzeit übernehmen, würden Sie unsere Kinder taufen, würden Sie meine Mutter beerdigen, würden Sie meinen Bruder beerdigen, würden Sie meine Frau beerdigen, ähnliches. Diese Dinge sind sehr häufig geworden. Vor allen Dingen auch deshalb, weil viele der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu ihren Pfarrgemeinden keinen Kontakt mehr haben. Uns aber kennen, uns als professionell, glaubwürdig und, ich sag mal so ein blödes Wort, modern kennengelernt haben. Ich glaube, dass wir in der Polizeiseelsorge ein ganz anderes Bild von Kirche verkörpern als das Bild, das in den Pfarreien verkörpert wird. Ich kann in der Polizei, wenn ich zum Beispiel einen Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Polizeibeamten halte, ich kann nicht davon sprechen, der liebe Jesu wird das alles regeln oder der allmächtige Gott hat alles im Griff. Jeder Polizist würde sich umdrehen und würde weggehen, weil er das in seinem Alltag genau gegenteilig erfährt. Ihm wird jeden Tag vor Augen geführt, dass Menschen das Böse in sich tragen, dass Menschen kriminell sind, dass Menschen anderen Böses antun und so weiter und so fort. Darauf müssen wir Antworten finden. Und da sind viele, viele Fragen, die von den Polizeibeamten und Polizeibeamten an uns gestellt werden, auch in den vielen Seminaren, die wir machen, also Tage im Kloster zum Beispiel, biete ich regelmäßig an. Das sind tolle Gespräche, die wir da führen, intensive Gespräche und da spielt der Beruf auch immer eine ganz große Rolle. Also das Spektrum ist riesig. Es ist alles dabei, was der normale Pfarreidienst hat, Seelsorge. Ich mache sehr viele Segnungsfeiern für Paare, die nicht mehr explizit kirchlich heiraten wollen. Ihnen ist das Papier in Anführungszeichen egal. Die aber, und das ist für mich Voraussetzung dabei, einen religiösen Bezug haben und die einen Segen in ihre Ehe mitnehmen wollen. Und das ist immer eine ganz spannende Geschichte und das macht sehr viel Freude, sowas zu machen auch.
Gibt es auch muslimische oder jüdische Seelsorgende?
Nein, die gibt es nicht. Und wir sind explizit für alle da. Wenn ich von einer göttlichen Kraft spreche, dann spreche ich von einer universalen göttlichen Kraft, in die alle mit einbezogen sind, die an einen transzendenten Bezug glauben. Dafür sind Muslime, jüdischen Glaubens, christlichen Glaubens, sind alle mit für mich in eins hineingefasst. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und ich hatte auch schon Seelsorgsgespräche mit muslimischen Polizeibeamten.
Sie hätten vermutlich ein ruhigeres Leben, wenn Sie als Pastoralreferent in einem pastoralen Raum arbeiten würden. Wäre das nicht auch eine schöne Vorstellung, so ohne Bereitschaftsdienst mit weniger Katastrophen?
Die Arbeit in der Polizei ist eine wirklich tolle Arbeit. Man kriegt auch sehr viel positive Dinge zu hören und zu sehen. Man macht auch schöne Sachen mit Polizeibeamten. Ich mache ja auch Sachen wie zum Beispiel Motorradwallfahrten mit Polizisten. Ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Letztes Jahr waren wir in Norwegen auf den Spuren der Christianisierung Skandinaviens, haben wir mit 38 Motorrädern alles Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Norwegen erkundet. Also das sind auch die wunderschönen Erlebnisse, gibt's da genauso. Aber Sie haben völlig recht. Es gibt auch eine ganze Menge wirklich belastende Ereignisse und belastende Gespräche, die man führt. Und mit denen muss man umgehen. Gewachsen ist in mir erstens diese Erkenntnis, Tod und Leid und Kampf, ich nenne es mal so, sind Teile unseres Lebens. Ohne die geht gar kein Leben, es funktioniert nicht. Jeder macht seine Leiterfahrungen und wenn es als Kind ist, wenn der Bagger kaputt ist und ersten Tränen fließen oder die Murmeln sind weg oder sonst was, es durchzieht unser ganzes Leben. Es gehört dazu. Das ist eine Grundeinstellung, die ich gefunden habe und der ich mich gestellt habe. Ich akzeptiere es, dass das auch zu meinem Leben dazu. Wenn ich zum Beispiel eine Todesnachricht überbringe für die Polizei oder Polizisten begleite bei einer Todesnachricht, die überbracht wird, dann kann es sehr oft vorkommen, dass die Angehörigen einem dann so diese Frage entgegenwerfen, warum meine Familie, warum sind wir betroffen, warum passiert das uns? Und dann habe ich für mich eine Antwort, die ich nie aussprechen würde, aber mich schützt sie. Es ist ganz einfach die Antwort, warum nicht? Niemand hat das Recht zu sagen, mir passiert nichts. Auch das ist eine Grundeinstellung, die sich in mir geformt hat. Denn morgen kann ein Polizeibeamter bei mir vor der Tür stehen und mir sagen, dass eins unserer vier Kinder tödlich verunglückt ist. Das kann mir genauso passieren wie den Menschen, denen ich diese Nachricht überbringe. Auch das ist, wie gesagt, eine Grundhaltung, die sich da aus der Zeit, die ich in der Polizei tätig bin, ergeben hat. Was für mich auch wichtig ist, ich hatte 2012 mal eine Serie von Ereignissen, die hochbelastend waren. Zwei Suizide, die ich sehr hautnah miterleben musste und während Verkehrsunfall ganz kurz hintereinander. Und die Folge davon war, dass ich mich aus dem Krisenmeditionsteam für 2 Monate abgemeldet habe und habe über das Bistum dann eine Supervision gemacht, in der ich die Dinge nochmal abarbeiten konnte. Also seelische Hygiene, wenn ich merke, dass ich an eine Belastungsgrenze komme, dass ich selbst Bilder nicht mehr abarbeiten kann, eigenständig, dann suche ich mir sofort Hilfe von außen. Ich kann das, weil ich das reflektiere. Polizeibeamte können das oft so einfach nicht, weil Ereignis auf Ereignis folgt. Es gibt natürlich auch ruhigere Zeiten bei der Polizei, aber je nachdem, auf welcher Dienststelle man ist, hat man schon eine ganz schöne Serie von wirklich belastenden Ereignissen. Und dann braucht ein Polizist, eine Polizistin auch ein ziemlich dickes Fell. Und da versuchen wir auch mitzuwirken, dass sie das entwickeln können. Ja, wir sprechen nämlich nicht nur von posttraumatischen Belastungen, sondern auch von posttraumatischem Wachstum. Das heißt, an dem, was ich erlebe, kann ich wachsen. Ich kann eine Resilienz entwickeln, wenn ich dabei begleitet werde, wenn ich immer wieder auch Rückkopplungen habe, wenn ich die Chance habe, mit jemandem drüber zu sprechen. Aus dem Grund machen wir auch Fortbildungen in dem Bereich, wo wir den Kolleginnen und Kollegen dann eben auch nochmal versuchen, vor Augen zu führen, ihr habt die Chance, Dinge auch wieder abzuarbeiten, genauso wie ich das zwischendurch brauche.
Warum öffnen sich Menschen Ihnen gegenüber? Ihr gutes Verhältnis merkt man ja schon daran, dass Sie oft von Kolleginnen und Kollegen sprechen, wenn Sie die Polizistinnen und Polizisten meinen.
Weil wir als Seelsorger in der Polizei besondere Vertrauenspersonen sind. Wir sind Teil der Organisation, aber doch nicht Teil der Organisation. Mein Dienstgeber ist das Bistum. Ich bin abgestellt für die Polizei. In der Polizei ist niemand weisungsbefugt mir gegenüber. Das heißt, ich bin freischaffender Künstler. Und, das ist ganz wichtig, auch das Zeugnisverweigerungsrecht wird mir von der Polizei und von Staatsanwaltschaft eingeräumt. Das ist explizit auch festgeschrieben worden, sodass zum Beispiel bei einem tödlichen Schusswaffengebrauch für das Kriseninventionsteam nur die Seelsorger aktiviert werden und sonst niemand. Alle anderen unterliegen § 163 der StGB, das heißt, sind aussagepflichtig, wenn der Polizeibeamte zum Beispiel falsch gehandelt hat und er schildert es ihnen. Wenn der Polizeibeamte mir schildert, dass er einen Fehler gemacht hat, schweigen wir gemeinsam und ich helfe ihm, in seine Sache hineinzukommen. Das sind ganz wichtige Aspekte, die da eine große Rolle spielen. Ich hatte das zweimal einen tödlichen Schusswaffengebrauch, den ich begleitet habe, wo das eine ganz große Rolle spielt. Also diese Vertrauensstellung, die wir haben, Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht in Seelsorgsgesprächen ist eine wichtige Grundlage auch unserer Arbeit und der Begegnungen mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
Ist die Polizeiseelsorge denn eine Alternative zu einer Therapie?
Wir begleiten intensiv, aber wir waren, und das sind wir im Kollegenkreis uns sehr einig und wir sind da sehr vorsichtig, wir waren die Grenze zur Therapie. Und wo wir merken, dass eine Traumatisierung tatsächlich in einen pathologischen Zustand sich überführt, werden wir sofort aktiv und versuchen, die Kolleginnen und Kollegen dazu zu bringen, sich dann an den Sozialberater des Präsidiums zu wenden, beziehungsweise wir suchen dann auch oft Therapieplätze für sie und schauen, dass sie dort Erstgespräche haben und dass es eingeordnet wird. Das ist ganz wichtig. Was wir an Mehrwert haben, ist der, wir haben Zeit. Das heißt, wenn ich ein solches Gespräch mit einer Kollegin, einem Kollegen führe, der zum Beispiel eine Angsterkrankung hat. Ich hatte einen Kollegen von einer Spezialeinheit, der sich mal an mich gewandt hat wegen einer Angststörung. Den habe ich begleitet, dahin erstmal zuzugeben, dass er das hat. Das heißt, sich krankschreiben zu lassen. Das ist für einen Polizeibeamten schon ein Riesenschritt. Vor allem, wenn er SE ist, also Spezialeinheit. Dann habe ich ihn ein Jahr lang begleitet, parallel zu einer Psychotherapie, die er dann auch begonnen hat. Die Begleitung, für die war er immer unglaublich dankbar, weil der Psychotherapeut macht nach 45 Minuten Schluss. Der Seelsorger sitzt dann mit ihm 2 Stunden da und wenn es sein muss, auch 2,5. Das heißt, wenn ich solche Termine mache, dann sind die für mich nach hinten offen. Dann habe ich keinen sofortigen Anschlusstermin, um einfach diesen Menschen dann zu signalisieren, hier ist jemand, der hört dir zu, bis du fertig bist.
Wie viele Stunden hat Ihr Tag? Also wenn ich das so höre, reichen eigentlich 24 Stunden nicht aus.
Nein, das sage ich auch ganz offen und meine Wochenstundenzahl kommt nie auf 40. Ich habe in der Regel 50 bis 60 Wochenstunden, die ich arbeite. Das ist so. Natürlich mit Pausen dazwischen auch. Ich habe auch mal einen Tag, den ich mir dann einfach freinehme, wenn ich sage, jetzt reicht's. Aber das gehört einfach dazu, man macht das entweder ganz oder gar nicht. Und dazu gehört, dass man auch nachts um 2 Uhr, wenn man angerufen wird, ins Auto steigt und losfährt. Das hatte ich sehr, sehr oft in meiner Laufbahn und dann bin ich eben dann vor Ort und dann stehe ich für die Kollegen zur Verfügung und manchmal kommt es dann auch vor, dass man trotzdem morgens um 8 dann Unterricht hat an der HDP und dann steht man da halt mit ein paar Augenrändern und macht dann am nächsten Tag, wenn es möglich ist, dann mal ein bisschen weniger.
Herr Kesselheim, jetzt merke ich erst, dass ich vielleicht etwas zu naiv an unser Gespräch gegangen bin. Mir war nicht klar, dass die Polizeiseelsorge so viele wichtige und essentielle Bereiche abdeckt. Ohne sie gäbe es mehr schlaflose Nächte, Hamsterräder und weniger Innehalten. Gut, dass es sie gibt.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.